Die Europawahl steht vor der Tür. Viele machen sich Sorgen, was dabei herauskommt. Stichwort auch Rechtsruck unter anderem. Wir haben reichlich geopolitische Krisen, mit denen Unternehmerinnen und Unternehmer klarkommen müssen. Doch wie genau? Worauf muss man achten? Oder gilt die Devise, kümmere dich nur um das, was du verändern kannst und alles andere, naja, lass erstmal bei deiner Strategie außen vor. Genau darum geht's in dieser Folge.
Markt und Mittelstand, der Podcast. Deutschlands Stimme für Familienunternehmen. Aktuelles und Zukunftsthemen rund um den Motor der deutschen Wirtschaft. Mit Thorsten Giersch.
Mein heutiger Gast kennt sich mit Transformationsthemen sehr gut aus, auch mit Restrukturierung, und vor allen Dingen hat er einen sehr guten globalen Blick, wie all das, was jetzt auf Unternehmenslenkerinnen und Lenkern einprasselt, mit den exogenen Faktoren zusammenzubringen ist. Also, naja, all die Kriege, die Krisen, Lieferketten-Thematiken und so weiter. Ich begrüße Falko Weidemeier, er ist Global Turnaround and Restructuring Leader bei EY. Ich hatte neulich so eine spannende Begegnung, so ein Kaminabend, 20 Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer, unter anderem aber auch ein Berater da, der sagte, kümmert euch um das, was ihr beeinflussen könnt, was in eurem Sweet Spot liegt bei der Strategie, lasst diese ganze Geopolitik, diese ganzen exogenen Faktoren außen vor. Wie halten Sie es?
Das wäre nicht meine Empfehlung. Das ist zwar verlockend, sich auf das zu konzentrieren, was man beeinflussen kann, aber es ist nun mal so, dass das Zielsystem für Unternehmen in den letzten 4-5 Jahren deutlich komplexer geworden ist. Zu den finanziellen Zielen, die im Übrigen etwas langfristiger geworden sind, weniger Profit, mehr Wert, weniger Effizienz, mehr Effektivität, aber das wäre Gegenstand einer separaten Diskussion. Zu den finanziellen Zielen sind eben ökologische und soziale hinzugekommen und sind ganz maßgebliche geopolitische Restriktionen hinzugekommen. Ich kann das nicht ignorieren.
Dann lassen Sie uns da ins Detail gehen. Was sind Restriktionen, die nun auf einen zukommen? Vielleicht auch beginnt bei Lieferketten-Themen. Das haben wir ja bei Corona sehr stark gesehen, oder?
Ja, da haben wir so ein bisschen die Verwundbarkeit, die logistische Verwundbarkeit dieses auf Effizienz getrimmten Systems gesehen. Und wenn wir heute draufschauen und meinetwegen das typische Wertschöpfungsnetzwerk oder die typische Wertschöpfungskette eines Unternehmens auf geopolitische Einflussfaktoren hin abklopfen, dann stellen wir fest, dass es auf der einen Seite natürlich echte kriegerische Auseinandersetzungen gibt, derzeit auf mehreren Kontinenten, die für sich genommen Einfluss haben können auf ein internationales Geschäft. Es gibt gravierende handelspolitische Spannungen, die sich auswirken. Es gibt darüber hinaus durchaus auch einen Kampf um Handelsrouten. Insbesondere die Wasserwege sind da in den Blick zu nehmen. Es gibt auch einen Kampf um Information, und ein in Anführungsstrichen Krieg, der über Information ausgetragen wird. Es gibt Cyberangriffe gehäuft, jedenfalls erfahren wir immer mehr davon. Auch da findet eine Auseinandersetzung statt. Und all diese Faktoren haben ganz konkrete Auswirkungen auf die Wertschöpfungsketten von Unternehmen. Ich kann bestimmte Märkte nicht mehr beliefern, beispielsweise. Ich kann in bestimmten Märkten nicht mehr präsent sein. Wie viele Unternehmen haben sich beispielsweise aus Russland zurückgezogen, teilweise ein wichtiger Absatzmarkt für die Spieler. Ich kann aus bestimmten Märkten nicht mehr sourcen. Ich habe regulatorische Einflüsse, die sich aus den Handelsspannungen ergeben. Einfuhrhemmnisse, Zölle, andere Widrigkeiten, die ich in Betracht ziehen muss. In einem extremen Bild könnte ich fast so weit gehen, dass es auch zu einer Reglobalisierung kommt, wo sich eben Cluster bilden von Märkten, die von ihrem Wertekanon her einander ähnlicher sind und andere aus diesen Clustern herausgedrängt werden. Und aktuell ist meine Beobachtung jedenfalls, sind wir in so einer Phase, in der teilweise realpolitisch versucht wird, in Anführungsstrichen den Laden noch zusammenzuhalten und teilweise eben doch schon recht normativ und wertorientiert agiert wird. Natürlich haben die Unternehmen auf diese Diskussionen, die ja oft auf politischer Ebene stattfinden, in der Regel keinen direkten und geringen indirekten Einfluss. Aber die Auswirkungen auf die Wertschöpfungskette sind da und auf die muss ich mich einstellen. Ich kann das nicht ausblenden.
Sie haben das mal in einem Gastvortrag, ich habe mich tatsächlich vorbereitet, geopolitisches Risikoprofil genannt, das ein Unternehmen idealerweise zu erstellen hat. Lassen Sie uns da mal reingehen, woraus das besteht. Also ich hätte jetzt so als Journalist in der Theorie gesagt, es gibt zwei Sorten von Risiken, die schwarzen Schwäne, mit denen man nun wirklich nicht rechnen kann. Schiff fährt im Suezkanal vor die Wand und das ist alles blockiert 2 Wochen. Aber dann, Sie haben eben einige schon genannt, einige Dinge kann man ja schon erahnen und wissen oder zumindest sich darauf vorbereiten, oder?
Ja, absolut. Also es wäre jetzt zu wenig zu sagen, ich mache das Unternehmen, um da so ein Modewort zu benutzen, etwas agiler oder ein weiteres Modewort zu benutzen, etwas resilienter und stelle mich dann darauf ein, wenn es mich betrifft. Also dafür finden einfach zu viele, zu disruptive Störungen auf einmal statt, als dass ich sagen könnte, ich reagiere dann einfach nur. Das ist zu wenig. Ich muss eigentlich ganz handwerklich mir meine Wertschöpfungskette aufmalen, muss die wesentlichen Konflikte auflisten dagegen und muss sagen, was betrifft mich denn wo? Also wo habe ich denn ganz konkret Schwierigkeiten, weiterhin mit Lieferanten zusammenzuarbeiten? Wo muss ich die heute anders sehen? Unter ESG-Gesichtspunkten oder geopolitischen Gesichtspunkten? Wo habe ich Handlungsbedarf in der Lieferkette? Wo habe ich Handlungsbedarf in meinem Produktionsportfolio? Ich habe vor kurzem mit einem Mittelständler gesprochen, der mir sagte, wir müssen uns mit aller Vorsicht auf ein mögliches China-Decoupling einstellen. Wir erachten es derzeit nicht als sehr wahrscheinlich, aber wir müssen uns darauf einstellen. Wir haben einen großen Produktionsstandort in China. Den haben wir in einer gewissen China-Euphorie aufgebaut über die letzten 20 Jahre. Sollte es zu einem Decoupling kommen, dann brauchen wir eine Alternative, jedenfalls um die Märkte außerhalb von China zu beliefern. Ja, und baut eben in dem Fall in Rumänien eine Produktionsalternative auf. Also nur ein kleiner Exkurs. Also wo betrifft es mein Produktionsportfolio? Ganz gravierend, und die Frage hatten wir viel, als der Ukraine-Krieg ausbrach mit Kunden auch. Was mache ich mit meinem Russland-Geschäft beispielsweise? Ja, einige Unternehmen haben sich teilweise unter der Flagge existenziell notwendiger Güter dann irgendwie so ein bisschen an ihrem Geschäft festgehalten, insbesondere aus dem Konsumgüterbereich, Lebensmittel. Aber viele haben sich eben auch entschieden, das Russlandgeschäft einzustellen, abzugeben, für ganz wenig Geld zu verkaufen. Also all das ist ja passiert und war eine unmittelbare Auswirkung in den 6, 12 Monaten, die auf die russische Invasion folgten. Was macht es auch, ich sag mal, mit meinen ganz eigenen Management- und Risikomanagementsystemen? Wie muss ich als Unternehmen aufgestellt sein, um solche Störungen frühzeitig zu erkennen? Was für Kommunikation muss ich in Verbänden und in Richtung der Politik betreiben? Also ich kann das mitnichten ausblenden, sondern die konkreten Auswirkungen sind da und denen muss ich mich stellen. Idealerweise natürlich so, dass ich sie ein bisschen vorhersehe, aber sind wir mal ehrlich, mit dem Vorhersehen war das in den letzten 4, 5 Jahren etwas schwierig. Da gab es auch eine ganze Menge Überraschungen, mit denen wir böse meistens, mit denen wir nicht gerechnet haben. Ja.
Eine spannende Frage ist ja, wo hänge ich das im Unternehmen eigentlich auf? Es gab mal eine Forderung, habe ich mal gelesen, von sehr klugen Autorinnen und Autoren, die sagen, es braucht eigentlich so einen Chief Geopolitik Officer. So, ja, wie viele Officers haben wir dann sonst noch? Aber also, wer macht das eigentlich? Oder ist das eher, lässt man sich dann extern beraten? Wie würden Sie das sehen?
Bei solchen neuen Strömungen ist oft der Reflex da, die Sache mit einem Amt zu versehen, in Klammern, und es damit auch gut sein zu lassen. Also als beispielsweise die erste große Digitalisierungswelle so über die Unternehmen schwappte, da entstand diese Idee des sogenannten Schnellboots. Also man hat dann so Teile im Unternehmen gebaut, so Werkstätten, die irgendwie nach anderen Regeln funktionierten und die Leute auch anders angezogen waren. Und man hat also versucht, durch diese Schnellboote dann auch so einen kulturellen Impuls zu verursachen. Manchmal hat das geklappt, manchmal nicht. Wenn ich das im Unternehmensalltag etablieren will, dann ist das ein C-Level-Thema. Ich muss dafür das nötige Know-how beschaffen, aber ich kann das nicht delegieren. Das ist ein Thema für den CEO, für den CFO, insbesondere auch für den CHRO. Das hat ja sehr große Personalimplikationen. Und dann auch für den COO, der eben auf der Produktions- und Supply Chain-Seite nachzieht. Also ich kann das aus dieser Runde nicht wegdelegieren. Ich kann keinen Kümmerer definieren, der keinen systematischen Einfluss auf diese wichtigen Unternehmensbereiche hat, sondern es ist total in Ordnung und das würde ich auch befürworten, ein Team zu haben, was wesentliche Informationen für diese Entscheidungen sammelt und findet und vielleicht auch einen gewissen Dialog unterhält zu Verbänden und zur Politik und da die nötigen Kanäle schafft. Aber letztlich ist das ein Thema, was auf der Agenda des Führungsteams stehen muss und von da nicht wegdelegiert gehört.
Diese Verbindung zur Politik, die haben Sie ja schon zwei, dreimal angedeutet, die ist ja echt spannend. Also ich nehme mal das Thema Rohstoffe, das ja jetzt Lieferketten haben wir eben allgemein, aber ganz konkret das Thema Rohstoffe ist ja eins, beschaffen wir uns seltene Erden, machen wir uns so unabhängiger, so Stichwort Argentinien gerade, glaube ich, ganz intensiv, da macht ja von der Staatssekretärin von Herrn Habeck viel, weil sich Unternehmen aus Ihrer Sicht vielleicht nicht doll genug kümmern. Also das sind ja so Dinge. Wie bewerten Sie die? Also wie kann man das, wie läuft, also ich, als Journalist frage ich auch mal so platt, wie läuft das idealerweise?
Also in Phasen, in denen die Politik die Rahmenbedingungen bereitstellt und die Unternehmen ihr Ding machen, ist das vielleicht weniger brisant. Aber in Phasen wie diesen, in denen wir also gravierenden politischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Umwälzungen unterliegen, da brauche ich diesen Austausch mit, platt gesagt, der Politik. Ich brauche diesen Austausch zwischen Wirtschaft und Politik, weil beide Seiten ja einander brauchen. Ich hab aus diesen Entwicklungen notwendigerweise Konsequenzen für die Rahmenordnung. Das ist einfach so. Manchmal kommen die schneller, manchmal kommen sie langsamer, aber ich schaffe eine ökologische Wende ohne Anreize und Sanktionen nicht. Ich schaffe eben es auch nicht, mich auf eine geänderte geopolitische Lage einzustellen, ohne irgendwie handelspolitisch zu reagieren. Und außenpolitische Verwerfungen gibt es sowieso. Das ist die Seite der Rahmenordnung. Auf der anderen Seite führt die Politik auch sinnvoller und erfreulicherweise die Unternehmen nicht. Also die Unternehmen werden eben von Unternehmerinnen und Unternehmern geführt, die in dieser Rahmenordnung dann sich verändernden Rahmenordnung funktionieren müssen. Und deren, so muss man es ja mal sagen, prägende Kraft gesellschaftlich und wirtschaftlich, wir auch brauchen, um diese großen Veränderungen zu schaffen. Also die beiden Seiten brauchen einander. Ja? Und um das Bild abzurunden, es braucht natürlich dann auch in den Unternehmen Leute, die glauben, dass man in diesem Miteinander was bewegen kann. Es braucht auch eine gewisse, sagen wir mal, konstruktive Zuversicht, sonst wird das auch nichts. Ja? Also wenn man dann dort auf Manager und Führungskräfte trifft, die sagen, ah ja, das geht schon vorbei, nächste Saison wird alles besser und so, das haben wir ja noch nie gemacht. Dann wird es auch nichts. Ja? Also ich brauche im Grunde alle drei Elemente, um da Veränderungen zu erzielen. Und in so einer Phase umso mehr als in einer Phase, in der ja die einen eine Plattform schaffen und die anderen Effizienz und Wachstum. Das hatten wir lange, das war schön, aber das haben wir eben jetzt nicht mehr.
Was wir haben, ist in Kürze die Europawahl. Dort gibt es die Befürchtung, dass natürlich am rechten Rand, aber im Zweifel auch am linken in einigen Ländern, der Zuwachs doch erheblich ist. Wie blicken Sie in dieser auch geopolitischen Gemengelage auf die Europawahl, auf das, was vielleicht in Deutschland auch bei den Landtagswahlen kommt, Stichwort AfD, für den Standort? Wie beurteilen Sie, naja, diese politische Ebene?
Also verlasse ich jetzt mal die berufliche Perspektive, weil wir uns da als Unternehmen nicht positionieren, aber und gehe mal eher in die persönliche Perspektive. Also komplizierte Zeiten sind Konjunktur für Leute mit einfachen Antworten. Das ist ein Problem. Ja, das ist übrigens auch ein historisch bekanntes Problem. Und das ist auch kein Problem, was nur Europa hätte, sondern das beobachten wir woanders auch. Weil das so ist, kräftigt das die Ränder. Und das kräftigt die Ränder umso stärker, je, ich sag mal, zurückhaltender die Mitte, die politische Mitte, mit den wirklich brennenden Themen umgeht. Das ist, was wir zurzeit beobachten. Die politische Mitte umschifft unpopuläre Themen, vielleicht auch Themen, die über die eine Legislaturperiode deutlich hinausgehen, die struktureller Art sind. Und in vielen Fällen macht eben kein Vorschlag für einen neuen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Entwurf, an dem man sich abarbeitet, sondern verliert sich im taktischen Klein-Klein. Und das ist der beste Boden für für die Kolleginnen und Kollegen, die halt in Hauptsätzen arbeiten und die an den politischen Rändern sind. Und ich würde mir erhoffen, dass man die Wahlen, die jetzt anstehen, nicht nur die Europawahlen, auch die anderen Wahlen, die anstehen, immer als Gelegenheit nutzt, um zu dokumentieren, dass man versteht als Wählerinnen und Wähler, dass wir uns in nichts anderem als in einem riesigen Wertekonflikt befinden. Also das ist ja ein Systemkonflikt, den wir hier haben. Totalitäre und autokratische Staaten auf der einen Seite und auf der anderen Seite von Grundrechten und freier Meinungsäußerung und freiheitlichen Demokratieverständnis geprägte Marktwirtschaften auf der anderen Seite. Ja, und das driftet ja förmlich tektonisch auseinander aktuell und reißt an allen möglichen Stellen eben Gräben auf. Und das sollte man im Kopf haben und eben nicht das taktische Klein-Klein der nächsten umgedrehten Einbahnstraße oder der Cannabis-Legalisierung. Das ist vielleicht auch alles irgendwie unterhaltsam, aber das ist im Augenblick wirklich nicht oben auf der Agenda.
Da stimme ich auch ganz persönlich als unabhängiger Journalist zu. Falko Weidemeier von EY, vielen Dank für dieses Gespräch. Ich wünsche Ihnen einen guten Juni und sage auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Dabeisein. Bleiben Sie gesund und erfolgreich. Tschüss.
Das war Markt und Mittelstand, der Podcast. Wir hören uns nächsten Freitag wieder auf markt- und -mittelstand.de.